Was ich euch jetzt zu sagen habe, das ist sicherlich nichts Neues für euch. Gott liebt uns. Und die Frage ist halt immer wieder, wie drückt sich denn Gottes Liebe zu uns aus? Und deswegen möchte ich heute mal eine Form von Gottes Liebe mal darüber sprechen, die wir vielleicht nicht unbedingt mit seiner Liebe zu uns in Verbindung bringen. Es geht darum, dass sich Gottes Liebe zu uns auch darin zeigt, dass wir für ihn Frucht bringen dürfen. Dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die schon einige Jahre zurückliegt. Das sind gut 11 Jahre. Damals, da wollte ich einen Schrank aufbauen. Und normalerweise, dieser Schrank, das war so ein IKEA-Ding, das hätte ich in 20 Minuten fertig gehabt. Das Problem war, oder das Gute war, da kam plötzlich mein Sohn zu mir, damals Lasse, 5 Jahre alt. Und er war unbedingt so dran und sagte, ich will dir helfen, Papa. Ich baue mit dir den Schrank zusammen auf. Am Anfang war mir das gar nicht so recht, weil ich genau wusste, oh Mann, das dauert länger als 20 Minuten und eigentlich habe ich so viel wichtige andere Dinge noch zu erledigen. Und dann habe ich mich doch durchgerungen und ich habe mich darauf eingelassen. Obwohl das wirklich mehr Zeit gebraucht hat, habe ich nachher die Entscheidung nie bereut. Denn es war nicht nur die Freude und den Stolz, den ich bei meinem kleinen Knirps so erleben konnte, war stolz, er das hinbekommen mit seinem Papa zusammen, sondern es war auch das, dass ich gemerkt habe, wie gut das unserer Beziehung getan hat. Und genauso empfinde ich ist es, wenn wir für Gott Frucht bringen dürfen. Gott könnte doch alles viel besser, schneller und perfekter machen, als wenn er es uns machen lässt. Aber Gott liebt uns. Und deswegen befähigte er uns, dass wir für ihn Frucht bringen können. Und das macht uns, wenn wir uns darauf einlassen, nicht nur Spaß, sondern es vertieft auch unsere Liebesbeziehung zu Gott. Leider, und das ist einfach so eine Erfahrung, ist es nicht immer so, dass es leicht ist, für Gott Frucht zu bringen. Auch wenn wir mit Gott leben und seinen Willen tun wollen, da gibt es Momente, in denen wir Widerstände, Enttäuschungen und auch Grenzen erfahren. Und diese Erfahrungen, die können uns manchmal leben und teilweise passiert es, dass Menschen sogar von Gott sich immer weiter entfernen, weil sie damit nicht klarkommen. Aber Gott will, dass wir Frucht bringen. Er liebt uns und er will, dass wir Frucht bringen. Und deswegen erzählt Jesus dieses Gleichnis von dem, so unterschiedliche Bezeichnungen, aber den vielfältigen Acker. Dieses Gleichnis beschreibt nämlich nicht nur die Widerstände, die wir erleben können und wie wir sie überwinden können, sondern er berichtet auch davon, wie wir Freude gewinnen können, wie wir Freude daran gewinnen können, dass wir wieder Frucht für Gott bringen können. Und dass diese Frucht eben nicht so eine einmalige Sache ist, sondern dass sie für uns dauerhaft dann auch bleibt. Und deswegen wollen wir uns dieses Gleichnis mal genauer anschauen. Jesus beschreibt, wie der Bauer Samen auf sein Feld streut. Der Bauer steht für Gott. Und den Samen, den der Bauer, also Gott, ausstreut, ist das, was Gott sagt. Die 4 unterschiedlichen Bodenarten, auf denen dann der Samen fällt, stehen für uns Menschen. Genauer gesagt für unser Herz, für unsere Beschaffenheit unseres Herzens. Wenn wir ein fruchtbarer Boden sind, also ein offenes Herz für Jesus haben, dann werden wir automatisch Frucht bringen. Ist jetzt wichtig zu verstehen, in diesem Gleichnis geht es nicht darum zu beschreiben, wie geht's denn, wie sieht die Frucht denn aus, was machen wir denn und wie sieht denn das aus mit der Frucht, sondern darauf geht Jesus gar nicht drauf ein. Da gibt's andere Gleichnisse und andere Stellen der Bibel, die das deutlich machen. Aber hier geht es vielmehr darum, dass Jesus sagt, es geht mir um die Voraussetzung eures Herzens, dass ihr die richtige Herzenshaltung habt, damit ihr dann Frucht bringen könnt. Und es ist dann ein Automatismus. Wenn unser Herz in Ordnung ist, werden wir automatisch Frucht bringen. Bleiben wir aber zunächst mal bei dem Bauern, also bei Gott. Wir sehen, dass Gott ganz großzügig seinen Samen verteilt. Das interessiert ihn gar nicht, wo die einzelnen Sachen hinfallen. Er ist einfach, er redet, er gibt uns sein Wort immer wieder auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Das kann die Bibel sein, das kann eine Predigt sein, das können Gedanken, Gefühle sein, die uns auf einmal kommen, wo wir wissen, das ist von Gott, das kann ein Lied sein. Gott redet dauerhaft zu uns. Und er redet, und das ist das, was er sich leistet, obwohl wir manchmal gar nicht dazu bereit sind. Wir wollen manchmal gar nicht hören, was Gott sagt. Das scheint in unseren Augen eine totale Verschwendung zu sein. Das ist doch kein Nutzen, da kommt doch nichts rüber, was wir machen. Kosten-Nutzen-Rechnung. Da ist doch das, was ihr investiert, ist doch in keinem Verhältnis zu dem, was zurückkommt. Aber es ist Gottes Liebe. Er leistet sich den Luxus für uns und er gibt das aus. Er redet immer wieder. Und das Besondere ist, dass dieser Samen die Kraft hat, tiefgreifend uns zu verändern. Das ist nichts Oberflächliches. Es geht tief in unser Herzen und es verändert uns. Es macht unser Herz weit und weicht es. Gott gibt uns niemals aus. Und ich habe neulich einen sehr schönen Lebensbericht gehört von einem Mann, der ein absolut hoffnungsloser Fall war. Der Mann war bis vor einigen Jahren so süchtig von Drogen, Alkohol und anderen Giften, dass keine Therapie ihm mehr geholfen hat. Alle Ärzte und Therapeuten, die er durchgemacht hatte, haben ihn als therapieresistent eingestuft. Haben gesagt, das ist hoffnungsloser Fall, da läuft nichts mehr. Doch dann eines Tages ist ihm Jesus begegnet. Und der Mann wurde so verändert, dass er total suchtfrei wurde. Total. Heute lebt er mit Jesus. Es hat ihn radikal verändert. Und das, was dieser Mann am Anfang seines Lebens mit Jesus passiert ist, gilt auch für uns, egal wie es bei uns aussieht. Für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Jesus geht mit uns, egal was ist. Und er verändert uns auch, wenn wir so schräg drauf sind. Bevor wir nun auf diese vier Böden mal genauer eingehen, uns mal anschauen, was bedeutet das denn, möchte ich noch mal einige wichtige Dinge vorausschicken. Früher, dachte ich immer, dass diese vier Böden, die beschrieben werden, vier verschiedene Herzenshaltungen sind. Also das ist einmal so, da ist ein Mensch, der hat einen fruchtbaren Boden, ein offenes Herz und der andere ist dann zum Beispiel so ein Unkrautboden. Also es ist entweder oder ist man einer dieser Böden. Das kann natürlich sein. Aber die Beschreibung der Böden können wir auch aus meiner Sicht dahin deuten, dass unser Herz ganz unterschiedliche Böden beinhaltet. Da kann es einen Bereich unseres Herzens geben, der ist sehr fruchtbar. Gottes Samen trifft auf unser Herz und es geht dann auf. Es gibt zum Beispiel einen Aufruf, dass man spenden soll. Und derjenige, der hört das, sagt, das geht auf, Gott spricht mich an und dann spendet er großzügig. Und gleichzeitig kann es aber sein, dass es einen anderen Bereich in seinem Herzen gibt, das hart geworden ist. Und so spendet derjenige zwar sehr großzügig, aber auf der anderen Seite ist er nicht bereit, jemanden zu vergeben. Er ist unbarmherzig. Und so eine unterschiedliche Herzbeschaffenheit, die tut aber nicht gut. Das ist wie bei einem organischen Herzen, bei einem menschlichen oder tierischen Herzen. Wenn da irgendwo ein Teil des Herzens geschädigt ist, hat das immer früher oder später eine Auswirkung auf das ganze Herz. Und deswegen brauchen wir, um fruchtbar zu bleiben und zu sein, ein ungeteiltes Herz für Gott. Man kann dieses Gleichnis auch noch dahin deuten, dass sich im Laufe unseres Glaubenslebens unsere Herzbeschaffenheit immer wieder verändert. Vor ein paar Jahren waren wir vielleicht, weil wir Schweres erlebt hatten, ein Herz, das hart geworden war, ein steiniger Boden. Gott konnte nicht zu uns durchdringen. Und dann sind Dinge passiert, da hat uns Gott wieder neu erreicht und jetzt sind wir wieder ein fruchtbarer Boden. Also es ist nie eine kontinuierliche Sache, sind wir einmal ein fruchtbarer Boden, bleiben wir immer ein fruchtbarer Boden. Und das bringt mich noch zum letzten Vorgedanken. Wenn wir gleich so über die Herzen, über das Herz sprechen, den Boden sprechen, dann dürfen wir eins nicht vergessen. Weil das passiert manchmal, wenn man Predigten hört und man hört so Gleichnisse. Es wirkt immer so, dass Gott dann sagt, welcher Boden bist du? Du bist dieser Boden. Und dann hat man den Eindruck, ja, du bist jetzt ein steiniger Boden und aus dir kann nicht mehr ein fruchtbarer Boden werden. Aber genau darum geht es Jesus nicht, wenn er dieses Gleichnis erzählt. Sondern Jesus beschreibt nur einen momentanen Zustand unseres Herzens. Er sagt, so sieht das momentan bei dir aus. Aber das braucht es. Es braucht es, damit wir dann bereit sind, uns verändern zu lassen von ihm. Dass wir sein Samen in unser Herz hineinkommen und wir wieder Frucht bringen können. Um jetzt zu wissen, wie uns geholfen werden kann, braucht es erstmal so eine Bodenanalyse unseres Herzens oder ein Herzenscheck. Jesus führt diesen Check anhand der Beschreibung der vier Böden dann durch. Er beginnt mit dem Herzensboden, den er als Weg bezeichnet. Eins weiter dann. Da sagt er, siehe, der Seemann ging aus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Das hat er einer großen Gruppe von Menschen erzählt. Und dann, als die Jünger wieder allein waren und damit nicht so richtig was anfangen konnten, legt Jesus das aus. Er deutet dann das Gleichnis und sagt, kannst du eins weitermachen, Daniel? Und dann deutet Jesus das Gleichnis und sagt, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Teufel und reißt weg, was in seinem Herz gesät war. Wie kann es dazu kommen, dass ein Herz so hart wird wie ein festgetretener Weg? Das kann dadurch geschehen, dass wir negative Erfahrungen mit anderen Christen oder auch Gemeinde gemacht haben. Es kann aber auch vielleicht so sein, dass wir selbst von uns enttäuscht sind. Weil der Rolf heute da ist, vor 27 Jahren war ich bei ihm, da kannte ich ihn noch gar nicht, kannte euch auch als Gemeinde noch gar nicht, wusste gar nicht, dass es Grünberg überhaupt gibt, war ich auf einem EC-Seelsorgeseminar. Er war damals Leiter und er hat ein Seelsorgeseminar geleitet und er hat einen Satz gesagt, der hat mich sehr geprägt. Er hat gesagt, so fromm sind wir alle nicht. Und das klingt zwar, als Christen, es geht nicht darum zu sagen, wir können so bleiben. Nein, es geht darum zu erkennen, wie es in unserem Herzen aussieht. Und das passiert dann im Laufe unseres Glaubens, dass wir erkennen, wie wir sind, welche Abgründe sich in uns auftun. Und dass wir barmherzig zu uns selbst und die Gnade Jesu in Anspruch nehmen und genauso gnädig gegenüber anderen sind, die noch nicht so weit sind. Aber wenn wir das nicht machen, dann kommt es zu einer Enttäuschung. Wir ziehen uns von Menschen und von Gott zurück vielleicht auch. Es kann aber auch sein, dass wir enttäuscht sind von Jesus. Meistens entstehen ja Enttäuschungen deswegen, weil wir etwas erwarten, wie derjenige zu handeln hat. Und wenn er dann nicht so handelt, dann sind wir enttäuscht von ihm. Wir ziehen uns zurück. Wir erwarten zum Beispiel oder haben die Erwartung, Gott lässt uns nie etwas Schlimmes erleben. Er wird uns vor allem bewahren. Und wenn dann plötzlich Probleme und Schwierigkeiten auftreten, dann kann es passieren, dass wir das mit Gottes Liebe nicht in Einklang bringen. Ein liebender Gott lässt uns das erleben, darf nicht. Und wir ziehen uns dann eventuell enttäuscht von Gott zurück und wir werden unempfänglich für das, was Gott uns sagen will. Und der Teufel, für den ist das ja eine geniale Möglichkeit, er hat ein leichtes Spiel mit uns, nicht nur, dass er uns so Gottes eigentlich heilsamen Samen, den Gott ja immer wieder reinschiebt, sofort wieder wegschnappt, bevor er überhaupt was keimen kann, sondern er setzt dann so seine Giftpflanze der Marke Zweifel und Misstrauen gegenüber Jesus in unser Herz. Und das gedeiht und wächst dann. Und je mehr wir uns vor Jesus verschließen, desto destruktiver kann der Teufel auch an uns wirken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unser Herz nicht verhärten lassen. Wenn wir das, was Jesus uns dann sagt, dass wir es aufnehmen, wirken lassen in unseren Herzen und dann wieder heilen lassen und auch befreit werden. Der nächste Boden, den Jesus beschreibt, ist dann der felsige Boden. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie konnten keine starken Wurzeln bilden und verdorrten deshalb in der Hitze. Und Jesus legt dann dieses Gleichnis wie folgt aus. Ich glaube, Daniel, du musst weitermachen, ja? Andere Menschen sind wie der felsige Boden, auf den die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Die meisten von uns, so ist meine Vermutung, muss nicht jedem so gegangen sein, aber wird nach der Bekehrung so auf Wolke 7 geschwebt sein. Und man dachte so, mit Jesus, wir zusammen, wir heben die Welt aus den Angeln, bei uns, da läuft was. Und die Begeisterung für Jesus war ja riesig, so wie wenn wir frisch verliebt oder die erste große Liebe in einen anderen Menschen und gesagt, super, Jesus, das, da wird nie was dazwischen kommen. Doch dann im Laufe der Zeit haben wir gemerkt, dass es doch nicht so einfach ist, wie wir immer dachten. Wir mussten Enttäuschungen erleben über uns selbst und auch gegenüber anderen Menschen. Wir mussten die verarbeiten. Und es ist ein Phänomen, dass ich das auch erlebe bei Leuten, die, oder es ist generell erstmal so, dass wir auch als Christen, wenn wir lang schon mit Jesus leben, immer wieder diese Enttäuschung erleben. Oder dass Dinge nicht so funktionieren, wie wir uns das wünschen. Es läuft nicht so. Und da gibt es Enttäuschung. Und das ist ein schmerzhafter Prozess. Und deswegen ist es absolut wichtig für unseren Glauben, dass wir wissen, das passiert. Wir werden enttäuscht von Menschen, wir werden enttäuscht von uns. Und wir müssen das verarbeiten. Und unser Glaube läuft nicht so wie so die erste Verliebtheitsphase. Das geht nicht weiter, wie in jeder Ehe. Da spricht man von 2 Jahren verliebten, verlobten Phase und dann auf einmal erkennt man, wie der andere ist. Man wird nüchterner. Und es braucht eine gesunde Nüchternheit auch in unserem Glauben. Damit diese anfängliche Verliebtheitsphase auch Tiefe bekommt, damit sie wegkommt zu einer wirklichen Liebe. Wenn das nämlich nicht passiert, dann passiert das, was Jesus beschreibt. Dann wird unser Glaube immer nur oberflächlich sein. Und dann passiert es, wenn es Widerstand gibt, Enttäuschung, andere Sachen, wir werden weggepflegt und wir werden von Jesus uns abwenden. Aber wenn wir diese Sachen mit Jesus immer wieder verarbeiten, dann passiert es, dass unsere Wurzeln im Glauben stark werden. Sie bekommen Tiefe. Und dann können wir, wie Jesus es sagt, auch Verfolgung, Diskriminierung und andere Dinge verarbeiten. Das haut uns nicht um. Und genauso wie es bei dem Weg ist, so gilt es auch bei dem felsigen Boden. Wir sind dem nicht ausgeliefert. Es ist nicht ein Endzustand, sondern es ist eine Beschreibung. Und da gilt es auch hier, dass wir wieder zu Jesus kommen, dass wir ihn wieder heranlassen, damit wir wirklich eine Festigkeit in unserem Glauben bekommen. Und Jesus spricht dann noch von dem Boden mit dem Unkraut. Er sagt, wieder andere Körner fielen ins Dorngestrüpp, doch dieses hatte die junge Saat bald überwuchert, sodass sie schließlich erstickte. Und später erklärt Jesus dem Boden, noch andere Menschen gleichen dem Dorngestrüpp, überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch die Sorgen des Alltags und die Verlockung des Reichtums ersticken diese bald wieder, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Unkraut macht das Wachstum von einer guten Saat kaputt. Sorgen und Reichtum können in unserem Herzen wie Unkraut wirken und unseren Glauben hindern und teilweise sogar zerstören. Dass wir uns Sorgen machen, ist nicht das Problem. Sorgen gehören zu unserem Leben dazu. Das ist das Normale. Wenn ein Kind von uns sehr krank ist, dann werden wir uns Sorgen machen. Und wenn wir vor einer großen OP stehen, dann wird uns das beunruhigen. Und wenn wir plötzlich hohe Geldforderungen haben und das Budget reicht nicht aus, dann kann uns das schlaflose Nächte bereiten. Jesus sagt hier nicht, ihr dürft euch nicht sorgen. Er sagt auch nicht, du hast keinen tiefen Glauben, wenn du dir Sorgen machst. Sondern was er möchte ist, dass wir lernen, anders mit unseren Sorgen umzugehen. Die große Frage ist, wie bekommen wir denn unsere Sorgen los? Wie machen wir das? Wenn ihr bei euch in eurem Gemüsegarten, soweit ihr Gemüse habt, auf einmal einen Löwenzahn entdeckt, was macht ihr? Ihr verfallt doch nicht in Todesstarre und sagt, oh, dieser Löwenzahn, Hilfe, Hilfe, ich habe keine Möglichkeit mehr. Nee, ihr geht hin und ihr reißt den raus und ihr verhindert, je früher ihr das tut, dass das Unkraut sich weiter ausbreitet. Und genauso sollen wir es mit unseren Sorgen machen. Wenn sie kommen, dann sollen wir diesen Sorgen nicht den Raum geben, die sie einnehmen wollen. Sie sind sehr brutal, wie Unkraut, wie Jesus es beschreibt. Die wollen uns in Beschlag nehmen. Und wir geben dann Jesus das ab. Jesus ist praktisch so ein Sorgenvernichter. Und deswegen sagt auch Petrus in seinem ersten Brief, werft alle eure Sorgen auf Jesus, denn er sorgt für euch. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal gefragt habt, was hinter den Sorgen denn eigentlich steht. Warum machen wir uns Sorgen? Und im Grunde geht es darum, ist es die Frage, vertrauen wir Jesus genug? Vertrauen wir, dass Jesus alles in unserem Leben im Griff hat? Dass er alles hinbekommt? Ist er für uns der beste Finanzmanager, der beste Erzieher, Bankdirektor, Professor, Arzt, Eheberater, Zukunftsanalyst? Die beste Arbeitsagentur, die es überhaupt geben kann. Solange wir unsere Sorgen nicht an Jesus abgeben, sagen wir Jesus indirekt, du bist zwar Gott, ja, glaube ich, aber weißt du, mit der Sorge, die ich habe, die kriegst du nicht hin. Je mehr wir aber lernen, unsere Sorgen Jesus zu überlassen, desto mehr werden wir merken, es funktioniert. Das ist eine Erfahrung, die dahinter steckt. Doch, Jesus hat in dem Fall mir geholfen, dann wird er mir auch in anderen Fällen helfen. Und desto leichter wird es uns dann fallen, unsere Sorgen ihm abzugeben. Und als Nebeneffekt werden wir freier. Wir hören auf, unsere Probleme selbst zu lösen. Wir hören auf, Gott zu spielen. Weil Gott löst unsere Probleme. Es ist unser Gott. Und so wie die Sorgen Jesus aus unserem Herzen verdrängen können, so kann auch der Reichtum Jesus verdrängen. Auch hier gilt, Geld oder Reichtum ist an sich keine Sünde. Dafür findet ihr genügend Beispiele von wohlhabenden, gläubigen Menschen in der Bibel. Zum Problem wird es erst dann, wenn diese Dinge wichtiger werden als Gott. Wenn unsere Gedanken sich nur noch ums Geld drehen und unsere Sicherheit, die wir mit Geld absichern wollen. Die Bibel warnt nicht ohne Grund, das ist das nächste, Daniel, fällt euch Reichtum zu, so hängt das Herz nicht dran. Wenn wir wirkliche Sicherheit erleben wollen, wenn wir ein befreites Leben wünschen, dann brauchen wir kein dickes Bankkonto. Und wir brauchen auch keine schlaflosen Nächte, die uns die Sorgen bereiten. Wir brauchen Jesus. Jesus, und wir brauchen Jesus immer mehr. Und je mehr Jesus in unserem Herzen Raum einnimmt, desto mehr verschwindet das Unkraut aus unserem Herz. Genau das habe ich vor einigen Jahren anhand unseres Rasens lernen dürfen. Weil bei uns im Rasen wahnsinnig viel Unkraut war, habe ich mal den Spezialisten Joachim Otto gefragt. Also er hatte Ahnung. Und habe ich gesagt, Joachim, was muss ich denn machen? Hast du einen Tipp für den Rasen? Ich habe gedacht, Unkrautvernichter oder sowas. Und er sagt dann, pass mal auf, der Rasen, generell das Unkraut kann nährstoffarm leben. Das braucht keine Nährstoffe. Da verbreitet es sich. Der Rasen, beim Rasen ist es ganz anders. Der Rasen braucht Nährstoffe, er braucht Dünger. Und deswegen ist es ein ganz einfacher Trick, wenn du viel düngst, dann bekommt dein Rasen Nährstoffe und das wächst. Und damit vertreibst du gleichzeitig das Unkraut aus deinem Rasen. Und für mich ist das so ein Bild geworden über das Unkraut. Übertragen auf unseren Glauben bedeutet das, je mehr wir unserem Herzen Jesus die gesunden Nährstoffe zuführen, desto mehr werden unsere Sorgen und der Reichtum uns nicht mehr bestimmen können. Vielleicht sehen wir jetzt uns selbst in dem einen oder anderen Boden. Vielleicht haben wir auch den Eindruck, dass wir so ein Multiboden sind, also von allem etwas. Aber wisst ihr, im Grunde spielt das alles keine Rolle. Welcher Boden wir sind, wie stark wir sind, geht auch nicht um den Zustand, den wir haben, dass wir sagen, wir sind schon so ein knochenharter Boden. Das spielt alles keine Rolle. Denn unser Zustand, der muss nicht so bleiben, wie jetzt gerade ist. Wir können von einem verkümmerten, verkrüppelten Boden zu einem fruchtbaren Boden werden. Es braucht nur eine kleine, aber ganz wichtige Entscheidung. Und das ist, dass wir es wollen. Jesus sagt, das ist die letzte Folie, aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft, verstehen sie und bringen Frucht 160 oder 30-fach. Wie viel man bricht, das ist Gott, wie viel Frucht, das ist Gottes Problem. Es geht darum, sie bringen Frucht. Es geht eigentlich bei uns darum, um die Bereitschaft zu hören und zu verstehen. Und das ist nicht, wie wir Deutsch manchmal denken, rein intellektuelle Sache. Ich weiß ja, was richtig ist, sondern das Verstehen setzt voraus, ich setze es um. Jesus hat die Kraft, in uns zu wirken. Und wenn wir das zulassen, dann werden wir Frucht bringen. Und wir werden mehr Freude erleben als damals, der Lasse damals, als er den Schrank mit aufgebaut hat. Amen.